Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus nahm den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie mit ihm allein waren. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden leuchtend weiß, so weiß, wie sie kein Färber auf Erden machen kann. Und es erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da erschien eine Wolke und hüllte sie ein. Und aus der Wolke kam eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie umherblickten, sahen sie plötzlich niemand mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie griffen das Wort auf und fragten einander, was das bedeute, von den Toten auferstehen. Evangelium Jesu Christi. Wir kennen vielleicht aus unserem normalen Leben, dass uns plötzlich in irgendeiner Situation etwas von einem anderen Menschen aufgeht. Wir leben vielleicht Jahre mit irgendeinem Menschen zusammen oder arbeiten mit dem zusammen oder kennen, sind befreundet oder bekannt, haben natürlich ein Bild von der Person. Und dann kann es geschehen, eines Tages irgendeine Szene und plötzlich verstehen wir was von dem Menschen, das haben wir bisher noch nie so oder nie in der Tiefe erfassen können, wie gerade in dem Moment, dass uns zum Beispiel aufgeht, dieser Mensch wendet sich einem anderen zu und wir erleben in dieser Zuwendung die ganze Liebe, die da drin liegt. Und erleben, dass das ein liebender, zugewandter Mensch ist. Wir hätten vielleicht bis dahin gesagt, ja, der ist nett und ist irgendwie ganz schön mit dem, ja. Aber plötzlich kriegt es nochmal so eine andere Bedeutung oder die Treue, die jemand lebt, ja, selbstverständlich, wir sind alle irgendwie berufstätig, klar macht man seinen Dienst, natürlich, besucht seine Klienten oder und plötzlich geht einem auf, ob es regnet oder schneit, ob es der oder dem gut geht oder schlecht, die ist immer da. Da gibt's nichts, die ist immer da. Und wenn ich was brauche, ja, das brauchst du. So. Also, das nimmt man erstmal lange hin und plötzlich wird man gewahr, dass da was ganz Großes eigentlich am Werk ist. Und nach dem Muster verstehe ich auch die Geschichte hier. Also, es ist weniger wie irgendein Zauberer, der dann irgendwas veranstaltet und dann gibt's eine kleine Sensation, ja, mit den Auswirkungen, die da geschildert sind, sondern die mag es ja alle gegeben haben, das ist aber nicht so relevant. Relevant ist, dass sich da Wahrheit kundtut, Sein offenbart. Also es geht nicht um eine Sensation und dann ist die eben weg, sondern es wird sozusagen durch den Rahmenwechsel an dem Bild, an Jesus etwas sichtbar, was man bislang nicht gesehen hat, aber das offenbart, wer der ist, und nicht, wenn es dann zurückgeht in den Normalrahmen, dann ist alles wieder weg. Das hat, wenn man das so sieht, eine ganze Reihe von Konsequenzen. Die erste wäre zum Beispiel zu sagen, ja, also was da erlebt wird, ist, Jesus ist eine Gestalt oder gehört natürlich einerseits komplett zu unserer Welt, die wir kennen, und zugleich komplett auch zu einer göttlichen Welt. Es ist sogar, man hat hier den Eindruck, diese göttliche Welt, die umgibt oder durchdringt unsere. Es muss sozusagen nur die Beleuchtung sich ändern und schon ist die da, sieht man die oder können wir die wahrnehmen. Und es stellt dann sofort die Frage nach unserer Wahrnehmung oder nach, wir leben ja ganz selbstverständlich in unserer Welt und kennen die und wir haben eine Sprache, mit der wir uns über diese unsere Welt verständigen und wir nehmen die wahr, wir wissen, was die ist. Die Frage erhebt sich nur an der Stelle, ja, stimmt denn das überhaupt so ganz einfach? Ist die Welt, die wir unsere Welt nennen, ist es die Wirklichkeit? Wie wirklich ist die denn, unsere Welt? Oder ist es nicht vielmehr so, dass sie ein Ausschnitt ist? Und die Antwort auf diese Frage kann nicht nur aufgrund des Evangeliums ganz klar lauten, muss lauten, ja, wir nehmen, was wir unsere Welt nennen, ist ein Ausschnitt von einer Wirklichkeit, die größer ist oder anders ist als der Ausschnitt. Das hängt einmal mit unserer Wahrnehmung zusammen. Also, ich weiß noch, als junger Mann, wo ist die Jugend? Hier, muss ich gerade. Ich wusste zwar, dass es Gefühle gibt. Ich wusste auch irgendwie, dass ich welche habe. Aber ich hätte die nicht. Ich hatte die auch nicht. Ich habe da gar keinen Zugang gehabt. Also, da lag wie ein Schleier drüber. Ich hätte das gar nicht wahrnehmen können. Oder ich weiß sogar noch, da war ich Anfang 30, als ich im Jugendzentrum anfing. Ich war kaum in der Lage, meinen Mitarbeitern gegenüber Wünsche zu äußern, geschweige denn Anweisungen zu geben. Ich hatte gar keine Vorstellung. Ich habe gemeint, ich mache das irgendwie deutlich und die sagten, du erwartest anscheinend, dass man dir alle Wünsche von den Lippen abliest. Das stimmte genau. Ich hätte das nur überhaupt nicht formulieren können, wäre ich nie drauf gekommen. Ja, ich hatte das Gefühl, ja, das müssen die doch jetzt merken, was ich da jetzt will oder so. Also ich will sagen, ich habe in einer Welt gelebt, wo Gefühle irgendwie, ja, das kam nicht wirklich vor. Konflikte wahrnehmen. Harmonie war bei uns angesagt. Zwar wälzte sich bisweilen der Teppich, wie hier, genau. Aber, und es gab auch schreckliche Ausbrüche. Mein Vater konnte sehr jähzornig sein, sodass man wirklich Angst bekam. Und das Ergebnis war, es wurde glatt gebügelt. Um das zu verhindern, wurde glatt gebügelt, was ging. Ich habe, glaube ich, ganz lang Spannungen oder Unterschiedlichkeit, dass andere vielleicht was anders sind, als ich mir denke oder was anderes wollen, das habe ich gar nicht wahrnehmen können. Ja, das erzeugt sofort Konflikt, Spannung. Das war gefährlich, brandheiß zu Hause. Das, wie gesagt, kam unter den Teppich und man hat da irgendwie oben drüber irgendwas gemacht, dass das nicht spürbar wurde. Also eine Welt, ich habe in einer harmonischen Welt gelebt. Unterschiede, Spannungen, Konflikte gab es nicht. So. Also man könnte jetzt noch die Philosophie Kant, ja, wie das Ding an sich, das uns nicht erkennbar ist, Sinneswahrnehmungen begleiten wir mit der Vorstellung von Raum und Zeit und Verstandesbegriffe bilden wir aufgrund des transzendentalen Schematismus, also schematisch. Das ist euch sicher bekannt. Also wenn irgendwas in der Zeit bleibt, dann sagen wir, ah ja, das ist jetzt ein Ding. Und wenn irgendwas regelmäßig hintereinander kommt, sagen wir, ah ja, da muss es um Kausalität gehen. So. Also irgendwie schematisch bilden wir unsere Begriffe. Aber das Ding an sich, wie die Dinge an sich sind, da kommen wir mit unserem Schematismus halt nicht hin. Konstruktivismus. Wir konstruieren uns unsere Welt. Habermas, unser Interesse, unsere Erkenntnis ist interessengeleitet. Wir nehmen wahr, was uns interessiert und den Rest gibt's nicht, fällt aus. Also, es stimmt tatsächlich. Wir leben in einer Welt, die im günstigsten Fall ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit ist. Und was ist die Wirklichkeit? Wenn man dem Evangelium hier traut, ist die so, dass wir, was wir so kennen, eingebettet ist in Gott, um es mal schlicht zu sagen. Wir sind umgeben und durchdrungen von Gott. Und zwar eben nicht nur Jesus. Das so, die Welt ist so. Die Schöpfung ist so. Jesus hat den Vorrang, dass er uns das sagt. Meister Eckhart sagt mal an einer Stelle, was ist der Vorrang von Jesus? Warum verehren wir ihn? Weil er uns unsere Seligkeit verkündet, die haben wir schon. Er macht uns nur darauf aufmerksam, dass es so ist. Das finde ich ja schon irgendwie eine erhebliche Aussage. Und der Ruf Jesu oder die Mahnung Jesu oder die Feststellung Jesu, sie sehen, aber eigentlich sehen sie ja nichts, und sie hören, aber in Wahrheit, sie hören eben nichts, ja. Und sozusagen die Mahnung, sehend zu werden, hängt damit zusammen, zu kapieren, dass wir in Gott sind, dass wir von Gott durchdrungen sind, dass in uns schon Seligkeit anwest, aber in unserer Welt merken wir es halt nicht. Ja, wie kommt es zur Wahrnehmung der größeren Wirklichkeit, wie sie ist? Da, finde ich, ist der Text ganz einfach. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dieses kleine Wort hören hat hier in diesen Tagen ist es oft gefallen. Du hast es mal in der Schriftbetrachtung gesagt. Du hast es an der Stelle zu sagen gewusst, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn die jetzt aus den Texten da drauf kommen? Ja, wer weiß, der weiß, ne? Ja, hören. Und was wir hier oder was ihr hier versucht habt zu üben in diesen 10 Tagen, ist hören. Der Irrtum ist zu meinen, hören ist, da sagt einer was und dann höre ich das und dann, ja, höre ich es eben. Das ist nur eine Äußerlichkeit. Das Hören hat viel mehr damit zu tun, dass ich das, was ich höre, an mich heranlasse und dem einen Resonanzraum in mir eröffne, den ich dann durchlebe, manchmal auch erdulde. Also hat mit Innewerden was zu tun. Und gerade wenn es um das Hören auf Gott geht, der spricht ja nicht so, dass man eine Schallwelle empfängt, sondern da geht es um ein Gewahrwerden dessen, was ist. Und es geht nur so, dass man bei dem, was man erstmal wahrnimmt und empfindet und erlebt, dass man bei dem aushält und das betrachtet, das durchlebt. Es gibt ein schönes Wort von Delp. Delp ist ein Jesuit, der im Dritten Reich dann wegen Mitarbeit im Kreisauer Kreis verhaftet wurde und ins Gefängnis kam, und an dem Tag, als einige seiner Genossen aus dem Kreisauer Kreis, Moltke und wie sie alle hießen, Jörg, als die hingerichtet wurden, hat er einen Kassiber geschrieben und rausgeschmuggelt, und in diesem Text heißt es, schreibt er, eins ist mir so klar, so ungefähr, so klar wie nie zuvor. Die Welt ist Gottes so voll, wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den guten und schlechten Stunden hängen und erleben sie nicht durch, bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen. Das gilt für das Gute und für das Schlechte. Dieses Durcherleben, bleiben bei dem, was ist, das ist der Schlüssel. Noch ein letzter Gedanke. Dieser Text da von der Verklärung, der steht ziemlich zu Beginn eines Abschnitts im Markus-Evangelium, der überschrieben ist mit auf dem Weg nach Jerusalem. Der nächste wird dann vermutlich heißen Passion oder sowas. Und dieser Weg nach Jerusalem, also dieser Abschnitt, der ein paar Kapitel umfasst, beginnt mit: Erst fragt er, für wen halten mich die Leute und ihr, für wen haltet ihr mich? Dann kommt die sogenannte erste Leidensankündigung, ja, der Messias muss nach Jerusalem gehen und wird dort von den Pharisäern und Schriftgelehrten verhaftet und gefoltert und gekreuzigt, aber er wird am dritten Tag auferstehen. Dann kommt ein Nachfolgeruf: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein tägliches Kreuz auf sich und so folge er mir. Und dann kommt die Verklärung. Und dann kommt die Geschichte, die ich euch schon gestern erzählt habe, vom Chaos, wenn man wieder nach Hause kommt. Und danach kommt dann die sogenannte zweite Leidensankündigung. Also er sagte seinen Jüngern, ich muss nach Jerusalem gehen, der Menschensohn, und dort wird er leiden und gekloppt werden und so weiter und sterben, aber auferstehen. Und auch in der Geschichte selber, wo Moses und Elia auftreten, also beide wurden auch von der Polizei gesucht. Mose hat mal als junger Mann, konnte er nicht sehen, wie ein Ägypter einen Volksgenossen gepeinigt hat, und um das Problem zu lösen, ist er hin und hat den Ägypter umgebracht. Dann musste er in die Wüste fliehen. Und später hat er als Führer seines Volkes hat er genug zu leiden gehabt, weil die dauernd gemurrt haben und sagten, ach, wie war es in Ägypten in der Sklaverei so schön, da waren die Fleischtöpfe immer gefüllt, aber hier in der Wüste haben wir wirklich gar nichts. Und Elia wurde auch von der Polizei gesucht, der hat sich nämlich mit der Staatsmacht angelegt. Der Israel ist da abgefallen zu Baalspriestern und dann hat er eine Dürre ankündigen dürfen, die dann auch tatsächlich kam. Das hat ihn auch die Freundschaft mit dem Königshaus auch nicht vertieft. Und die Geschichte endet dann so, dass es kommt zu einem kleinen Wettkampf der Offiz der Staatskirche. Und der ihr, das kann ich jetzt nicht auslassen, und des ihr dienenden Klerus, da geht es nämlich darum, einen riesen Opferhaufen da, also einen riesen Holzstoß mit zu entfachen, Gott ein Opfer darzubringen, und die Baalspriester, die nehmen also sozusagen Milliarden in die Hand und bringen sich halt um und machen alles, damit der Scheiterhaufen brennt, aber er brennt nicht. Und dann kommt Elia und sagt, Herr, oder irgendwas, und daraufhin wurden die Baalspriester, wurde also die Staatskirche über den Rubikon geführt. Das hat aber die Königin dermaßen geärgert, dass sie den Elia wieder verfolgt haben. Dann geriet er also in die Wüste und war völlig deprimiert. Und dann kommt er zum Berg Horeb. So. Was will ich sagen? Der letzte Gedanke war, es geht um Hören. Und diese Geschichte steht in einem Kontext von ziemlich viel Leid. Also das sind die beiden Figuren, Elia und Moses. Das ist der Beginn des Wegs in die Passion. Und in der Tat hat das Hören auch mit der Bereitschaft zu leiden zu tun. Das kennen wir schon aus Zeiten, in denen wir noch im Sandkasten gespielt haben. Grad wo ich dabei war, den finalen Graben um meine Burg zu bauen, muss meine Mutter schreien, Bertram deckt den Tisch. Ja, musste ich da das alles unvollendet lassen, nach Hause gehen und den Tisch decken. Das ist Leiden. Und weil wir nicht leiden wollen, hören wir halt auch nicht. Und wenn wir anfangen zu hören, nach innen zu lauschen, dann werden uns auf Dauer die Konflikte, mit denen wir leben, die werden spürbar werden. Normal können wir die ganz gut balancieren und kompensieren. Aber wenn wir anfangen, nach innen zu hören und dem einen Raum zu geben, dann werden die spürbar. Das ist Leiden. Plötzlich merkt man, mein Gott, du machst einen Beruf, du findest das total scheiße. Du bist Priester und du willst eine Frau. Dann ist der Tisch mit ein paar Problemchen gedeckt. Das ist die eine Variante. Allein schon das Zulassen bereitet uns Leiden. Es geht nicht ohne Leiden. Und es gibt noch die Variante nach außen. Wer nämlich auf den Weg des Hörens sich begibt und in dem Maß er das tut, aus Gott lebt oder aus seiner Tiefe, aus dem Sein, was er halt ist, und deswegen keine Fassaden mehr braucht, der wird ja unabhängig. Der hat ja eine Freiheit, die andere so nicht haben. Der kann Sachen machen, die man sich sonst nicht traut. Und das ist bedrohlich. Da kann es gut sein, dass Leute gibt, denen das nicht passt. Und die dann anfangen, einen zu triezen, weil sie das nicht ertragen können. Weil sie ja auch das System, unsere Welt, ja, die das nur unsere Welt ist, weil sie die in Frage stellen. Ja. Ich habe alles gesagt. Es kommt mir doch noch ein Schlusssatz. Der Preis ist heiß, aber er kostet auch was.